Herzlich willkommen zu der 6. Ausgabe der Bremer Bilderbuchgespräche. Mein Name ist Marc Kudlowski und ich begrüße meine liebe Kollegin aus Bremen, Elisabeth Hollerweger. Hallo Elisabeth.
Hallo Marc, das ist ja super, dass wir heute wieder mal ins Gespräch kommen über einen sehr spannenden Gegenstand.
Ja, ich freue mich auch, mit dir über das heutige Bilderbuch der Oktoberausgabe ins Gespräch zu kommen. Es ist das Bilderbuch mit dem Ballon in die Freiheit. Illustriert hat die Geschichte Torben Kuhlmann. Verfasst wurde sie von Kristen Fulton, übersetzt das Ganze von Jakob Hein. Vielleicht magst du einiges einleitend zum Bilderbuch sagen.
Ja, ich muss sagen, ich wäre wahrscheinlich selber gar nicht drauf gestoßen, wurde aber aus der Community der Bilderbuchforschung darauf hingewiesen. Und das ist jetzt insbesondere zum 30-jährigen Jubiläum der Deutschen Einheit vielleicht nochmal ganz interessant, sich mit einer Geschichte auseinanderzusetzen, einer Fluchtgeschichte eigentlich, die thematisiert, wie zwei Familien aus der DDR nach Westdeutschland geflohen sind mit einem Ballon auf eine sehr spektakuläre Weise. Diese Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit und wurde bereits zweimal verfilmt. Einmal von Disney und dann noch einmal von Herwig. Und deswegen ist es auch ganz interessant, sich das im Vergleich nochmal anzuschauen, wie die Stimmungen vermittelt werden, jetzt in unserem Hauptgegenstand, dem Bilderbuch, aber auch im Vergleich zum Film. Deswegen fand ich es jetzt auch ganz spannend, nochmal zum Jubiläum sich das anzuschauen. Das Buch ist ja schon letztes Jahr erschienen, zum Jubiläum des Mauerfalls. Das heißt, man kann sich jetzt ein bisschen länger mit diesen Gegenständen beschäftigen und es ist immer aktuell. Und zum Eindruck kann ich sagen, dass es im ersten Schritt ja schon ganz spannend ist, sich das nochmal anzuschauen, wenn es von den USA aus erzählt wird, diese Geschichte, dann aber von Deutschland aus illustriert wird. Ich finde, man merkt das dem Buch tatsächlich auch an. Insgesamt bin ich ein bisschen gespalten, was das Buch angeht, auch im Vergleich zum Film. Und würde mich auch sehr dafür interessieren, wie du das Buch erstmal wahrgenommen hast.
Ich war überrascht über den Vorschlag, da das Bilderbuch ja nicht so aktuell ist wie die letzten Bilderbücher, die wir ausgewählt haben. Aber ich habe mir gedacht, okay, du hast dir sicherlich deine Gedanken gemacht und mich drauf eingelassen, das Bilderbuch bestellt. Denn ich muss gleich eingangs vorweg schicken, dass ich nicht so begeistert war, als ich las, dass Torben Kuhlmann es illustriert hat. Torben Kuhlmann gilt aktuell ja als einer der Topstars der Bilderbuchszene, vor allen Dingen vorangetrieben, ja, dieser Ruhm durch seine Veröffentlichung der Mäuse-Reihe. Begonnen hat das Ganze 2014 im Nord-Süd-Verlag mit Lindberg. Das war auch gleichzeitig seine Abschlussarbeit. Zwischendrin gab es dann noch Maulwurfstadt im Jahr 2015, eher im Jahr 2016 mit Armstrong. Die Mäuse-Reihe fortgesetzt wurde, jüngst gefolgt von Edison im Jahr 2018 und ganz frisch erschienen Einstein. In diesen Bilderbüchern werden die historischen Umstände in ein neues Licht gerückt, um die bedeutenden Persönlichkeiten herum, indem das Ganze aus der Sicht einer Maus erzählt wird und auch die historischen Begebenheiten fiktionalisiert werden. Also es wird etwas anderes erzählt, als was sich tatsächlich historisch zugetragen hat. Und die Bilderbücher sind recht beliebt in der Bilderbuchszene, auch in der Bilderbuchdidaktik beziehungsweise der Literaturvermittlung im Allgemeinen. Und mich umschleicht bei der Reihe immer das Gefühl, dass dort kalkulierte Fortsetzung betrieben wird im Mantel der Hochkultur. Und das gefällt mir weniger an der Reihe und deswegen bin ich mit einer gewissen Grundskepsis an Mit dem Ballon in die Freiheit herangetreten. Und ich wurde absolut positiv überrascht. Als das Bilderbuch bei mir angekommen war, habe ich es gleich aufgeschlagen und mich haben die Bilderwelten völlig überzeugt. Ich fand das Bilderbuch sehr interessant. Die Textebene fällt hinter die Bildebene meines Erachtens zurück. Vielleicht kurz zu der Autorin Kristen Fulton. Du hast ja schon gesagt, dass es eine amerikanisch-deutsche Koproduktion ist. Bei Kristen Fulton bin ich darauf gestoßen, dass sie auf biografisches Erzählen im Bilderbuchformat spezialisiert zu sein scheint. 2017 erschien beispielsweise Long May She Wave, The True Story of Caroline Pickersgill and Her Star-Spangled Creation oder 2018 When Sparks Fly, The True Story of Robert Goddard, The Father of US Rocketry. Also Bilderbücher zu bekannten Persönlichkeiten scheinen ihr Steckenpferd zu sein, beziehungsweise die Textebene, die sie verfasst, und andere Künstlerinnen und Künstler aus dem Bereich der Bilderbuchszene illustrieren dann ihre Geschichten.
Ist ja eigentlich ganz lustig, dass sie sich auch biografischen Persönlichkeiten zuwendet, nur auf eine ganz andere Art, als Kuhlmann das macht. Haben sich also irgendwie zwei gefunden. Ja. Spannend. Auch was du jetzt zu Kuhlmann gesagt hast, knüpft ja ein bisschen auch daran an. Du hast ja gerade gesagt, es wird Realität, Geschichte, Wissenschaftsgeschichte fiktionalisiert. In dem Buch, das wir vorliegen haben, wird ja auch Geschichte fiktionalisiert. Der Unterschied ist eben, dass es diesmal keine Mäuse gibt, sondern tatsächlich auch die Menschen auftreten, die realhistorisch die Akteure in dieser Geschichte waren. Und ich auch tatsächlich das erste Mal von Kuhlmann Menschen gesehen habe, also von Kuhlmann gezeichnete Menschen gesehen habe. Und da war ich auch überrascht, dass er das so einfangen kann, doch sehr authentisch auf der Bildebene den Stil der Zeit getroffen hat. Und
darf ich da kurz einhaken?
Ja, klar.
Also mir hat besonders gut die zweite Seite gefallen, auf der Kinder vor einem Konsum stehen, aber auch Erwachsene, und man sieht ein Schaufenster mit Fernsehern, auf denen verschiedene Sendungen laufen. Und wir haben dort die Gegenüberstellung links Westfernsehen beziehungsweise Schaufenster im Westen, und auf der rechten Seite, also auf der rechten Doppelseite, sehen wir eben ein Konsumgeschäft, vor dem Kinder warten, und ein Erwachsener tritt dort mit einer Banane heraus. Und ich finde auf dieser Doppelseite den Zeitkolorit unglaublich gut getroffen. Also diese gedeckten Farben, dieses leicht abgedunkelte, abgetönte, das gefällt mir sehr gut.
Ja, das muss ich auch sagen, dass das eine von meinen Lieblingsseiten war, gerade wegen dieser Gegenüberstellung, wobei ich mich dann natürlich auch wieder gefragt habe, ob diese Banane wirklich sein musste, die ja sozusagen das Symbol, ja, des Verzichts gesehen werden kann und ja auch immer wieder sehr wirksam inszeniert wird.
Ich habe in dem Kontext auch noch einige Shitstorm-Rezensionen von Amazon mitgebracht, die wir uns später noch zu Gemüte führen werden.
Sehr schön. Ja, du hast ja auch gerade schon gesagt, die Textebene fällt hinter die Bildebene zurück, und das würde ich auch absolut unterstreichen. Deswegen habe ich am Anfang auch schon angedeutet, dass ich ein bisschen gespalten bin. Es fällt mir ein bisschen schwer, das Bilderbuch jetzt ohne den Film tatsächlich zu bewerten, weil einfach in diesem Film diese gesamte Stimmung so nah eingefangen wird, dass man Teil von diesem Setting wird und Teil dieses Spannungsverlaufs und so weiter. Und in dem Buch das deswegen einfach nicht möglich ist, weil die Perspektive so hölzern von außen beschrieben wird. Und das hat es mir auf jeden Fall sehr, sehr schwer gemacht, in diese Geschichte einzutauchen. Ich hatte das Gefühl, es war eher so eine sachbuchartige Schilderung, bei der man versucht hat, das irgendwie einer Perspektive anzuhängen. Es wird ja sozusagen nicht aus der Perspektive, aber mit dem Fokus auf die Figur Peter erzählt, dem Kind, das beobachtet, wie seine Eltern die Flucht planen und vorbereiten, aber das alles immer nur nachts eben durchführen und am Tag eine heile Familie der DDR spielen.
Vielleicht sollten wir noch etwas zu den wahren Begebenheiten sagen, also wie sich die Geschichte zugetragen hat, weil ich finde, daran lässt sich auch gut die Differenz zwischen Bilderbuch und der Verfilmung von Bulli Herbig herausstellen.
Ja, genau. Also das ist ja in beiden Fällen so, also sowohl in der Bilderbuchversion als auch in der Filmversion, dass die wahre Geschichte ein bisschen abgeändert werden musste. Aber tatsächlich hatten die beiden Familien, die jetzt im Fokus stehen, drei Versuche unternommen, mit einem Ballon aus der DDR in den Westen zu fliegen. Und beim ersten Mal war das Material das Falsche. Beim zweiten Mal ist die Flucht gescheitert. Das heißt, sie sind dann tatsächlich abgestürzt damit. Und beim dritten Mal ist es dann geglückt. Und in dem Buch wird das insofern auch wieder verfremdet, Verfremdung von Realität, in dem gleich gesagt wird, sie hatten nur diesen einen Versuch. Das ist ein Satz, den ich völlig überflüssig finde im Kontext dessen, dass das einfach falsch ist, realhistorisch. Den hätte man sich also zumindest sparen können, wenn man schon weglässt, dass sie insgesamt Versuche unternommen haben und damit auch viel von diesem Spannungsbogen natürlich nimmt. Also was im Buch dargestellt wird, ist, diese beiden Familien arbeiten gemeinsam an diesem Ballon und sie starten einen Versuch zu fliegen. Und bei diesem einen Versuch folgt ihnen zwar die Polizei, aber sie schaffen es rechtzeitig abzuheben, bangen dann zwar auch noch, ob sie es wirklich geschafft haben. Das ist, finde ich, im Film auch nochmal ein bisschen stärkeres Element, dieses Bangen, haben wir es wirklich geschafft oder sind wir jetzt wieder nur im Osten gelandet? Und letzten Endes haben sie es dann in den Westen geschafft. Aber das ist sozusagen das, worauf das Buch sich beschränkt. Und in Kombination mit dieser hölzernen Außenperspektive fehlt mir da so das immersive Element. Wie ging es dir damit?
Ja, wir haben natürlich hier beim Bilderbuch immer in der Regel die Beschränkung auf 32 Seiten oder wenn es etwas umfänglicher ist, 48 Seiten. Das heißt, hier muss zwangsläufig durch das Medium eine Komplexitätsreduktion stattfinden. Aber du hast recht, das ist an dieser Stelle unnötig, da es ja auch dann hinten im, ja nicht Nachwort, aber im Anhang aufgelöst wird, weil dort ja die historischen Begebenheiten nachgereicht werden. Also insofern ist es schwierig mit diesem starken Auseinanderfallen von tatsächlichen historischen Gegebenheiten und dem, wie das hier fiktionalisiert wurde im Medium Bilderbuch. Was ich sehr interessant finde, ist, wir haben ja einmal die Familie Strelzig, wenn ich sie jetzt richtig ausspreche, und die Familie Wetzel. Und im Bilderbuch steht hier die Familie Wetzel im Vordergrund. Man erhält den Eindruck, dass die Familie Wetzel sowohl die Gondel gebaut hat, als auch den Heißluftballon zusammengenäht hat, was wohl auch den historischen Tatsachen entspricht, wenn man weiter recherchiert auf entsprechenden Webseiten. Und im Film ist es so, dass nicht der Familie Wetzel im Erzählen gefolgt wird, wie hier im Bilderbuch. Peter ist der Sohn der Familie Wetzel von Günther Wetzel, der recht prominent ist, der aber im Film insofern nur auftaucht, als dass er den Heißluftballon zusammennäht und dort der Familie Strelzig im Wesentlichen im Erzählen gefolgt wird und die unter anderem verantwortlich sind für den Bau der Gondel, so wie es auch die Familie Strelzig im Nachhinein wohl in Interviews dargestellt hat, also sich dort als die maßgebende Kraft oder die treibende Kraft im Zusammenstellen des Heißluftballons und der Planung und dann tatsächlichen Flucht herausgestellt hat in Interviews und die Familie Wetzel nach der Flucht eher zurückgezogen gelebt hat und nicht für Interviews bereit stand. Und hier finde ich es ganz interessant, den Unterschied zwischen Bilderbuch und Film, dass eben im Medium Bilderbuch die Fluchtversuche auf einen Fluchtversuch reduziert wurden, das aus der Sicht oder der Mitsicht vor allen Dingen der Familie Wetzel erzählt wird, wohingegen im Medium Film, also wir beziehen uns jetzt hier auf die Verfilmung von Bully Herbig aus dem Jahr 2018, dass dort die Familie Strelzig im Wesentlichen vom Erzählen, ja ich sag mal, mitverfolgt wird. Dort werden zwei statt der drei Fluchtversuche dargestellt, was sicherlich dramaturgische Gründe hat. Und auch das Erstellen bzw. das Zusammennähen des Heißluftballons wurde wesentlich gerafft auf 6 Wochen, was tatsächlich wesentlich länger gedauert hat. Und auch den medienspezifischen Besonderheiten oder den Rezeptionserwartungen des Mediums Film geschuldet auch noch eine Liebesgeschichte, nämlich zwischen dem Sohn der Familie Strelzig und der Tochter aus der Nachbarschaft, deren Vater Stasi-Mitarbeiter ist, hinzugedichtet wurde.
Genau, durch diese Liebesgeschichte hat man in dem Film natürlich auch noch so ein emotionalisierendes Element mit drin, aber auch ein spannungssteigerndes Moment, weil dieser Protagonist dann so hin und her gerissen ist zwischen seinen Gefühlen, seinen Teenager-Gefühlen und der Solidarität mit seiner Familie natürlich. Und sowas ist aber, glaube ich, gerade dafür gut, dass man die Rezipienten, Rezipientinnen involviert in das Geschehen emotional. Also man fiebert sowieso mit diesen beiden Familien. Und im Buch, finde ich, wird das halt versucht, indem man auch diese Perspektive von Peter eben einfängt. Aber dadurch, dass diese Perspektive nicht emotional packend ist, finde ich, kriegt man dadurch eben auch dauernd nur die Außenperspektive auf das Geschehen. Und ich finde schon, also ich habe mich das tatsächlich auch gefragt, liegt es am Medium Bilderbuch versus dem Medium Film, dass der Film einfach durch seine medienspezifischen Darstellungsmöglichkeiten wie Musik, wie vielleicht auch nochmal eine andere Farbpalette wie Kameraführung und so weiter anders erzählen kann, anders involvieren kann. Aber ich bin jetzt für mich zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich doch an der spezifischen Darstellungsweise liegt. Also dass es nicht unbedingt am Unterschied der Medien liegt, bestimmt auch, aber nicht nur. Also ich finde, wenn man jetzt im Bilderbuch an der Stelle angefangen hätte, an der die erste Flucht vielleicht schon gescheitert ist, ne, das wäre ja jetzt vom Umfang her genauso erzählbar gewesen, zu sagen, oh mein Gott, einmal ist schon unsere Flucht gescheitert und jetzt sitzen meine Eltern wieder da dran und wir müssen das jetzt diesmal schaffen, weil mehr Versuche haben wir nicht, weil uns schon alle auf der Spur sind und so weiter, dann hätte man da durchaus auch noch auf eine andere Weise emotionalisieren können. Dementsprechend muss ich sagen, dass das Buch da hinter dem Film zurückfällt, ohne dass es unbedingt am Medium an sich liegt. Und da wird eben auch das Potenzial der Bilder dann nicht reichen, also reicht auch nicht aus, um die Schwächen des Textes zu kompensieren. Deswegen fand ich für mich auch interessant, dass es trotzdem jetzt in dieser Konstellation vom Verlag getragen wurde, weil man hätte da, denke ich, auch bestimmt das nochmal anders besetzen und erzählen lassen können. Mhm. Ich habe mich auch gefragt, ob es an der Übersetzung liegt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe in einer Rezension auch eine sehr positive Bewertung dieser Übersetzung gefunden, dass sie also auch packend ist. In der Süddeutschen Zeitung stand es, aber da weiß ich nicht so genau, warum oder an was das festgemacht wurde. Ja, ja, du hast ja auch schon über Rezensionen gesprochen. Was fandest du daran besonders interessant?
Bevor wir dazu kommen, hätte ich noch eine Frage an dich, was mir aufgefallen ist. Du hast ja gerade gesagt, dass es nicht an dem Medium Bilderbuch liegt, dass ja nicht so recht die Stimmung aufkommt, die der Film entfaltet. Ich habe mich jetzt gefragt, meinst du, dass es daran liegen könnte, dass die Bilder recht statisch ausfallen und vielleicht auch dem geschuldet, dass die Textebene so statisch ist, so nüchtern, so kühl? Weil wenn ich etwas voranblättere, wir haben ja wieder keine Paginierung. Ich schaue mal gerade, welche Seite das ist. Es wäre, glaube ich, Seite 11, 12. Dort findet man auf der linken Seite einen Stasi-Mitarbeiter und Erich Honecker im Porträt an die Wand genagelt, wollte ich schon sagen. Und auf der rechten Seite findet man, das sieht aus wie Fotos, die eingeklebt wurden in ein Bilderbuch. Und hier finde ich auf der rechten Seite die Bildebene recht schön gelöst, dass dort zeitraffend erzählt wird, also was die Familie alles unternimmt, um eben nicht aufzufallen. Und sonst finde ich nämlich auch, dass die Flucht, auch später mit dem Heißluftballon, dass dabei nicht die Dramatik aufkommt, obwohl dort auch die Bildebene recht geschickt arrangiert ist, wieder durch solche Art Fotos, die auf einer großen Seite aufgebracht sind, aber dass eben nicht die Dynamik aufkommt, die wir im Film haben. Dort finde ich besonders eindrücklich auch die Einstellungsgrößen, aber auch, dass mit Unter- und Obersicht gearbeitet wird. Auch die Parallelmontage, auf der einen Seite die Familie, die versucht zu entkommen, und auf der anderen Seite dieser Oberleutnant war das, glaube ich, der versucht, sie eben noch zu schnappen, bevor sie über die Grenze kommen. Und in dieser Parallelmontage, unterlegt mit der auditiven Ebene, Geräusche, Musik, entwickelt sich eine unglaubliche Dramatik, die einen mitreißt. Und das geht dem Bilderbuch hier ab an der Stelle, weil der Gegenspieler nicht greifbar ist.
Genau, also was du gerade schon gesagt hast, ne, diese Zooms auch im Bilderbuch, also die Detailaufnahmen, ne, wenn diese einzelnen Handgriffe, wir müssen da noch füllen und wir müssen dies und jenes noch einkaufen und so weiter, in diesen kleinen Bildchen aneinandergereiht werden. Das finde ich auch total stark. Und da sieht man nämlich, was das Bilderbuch eigentlich könnte, wenn man es jetzt richtig, glaube ich, auf der Textebene ergänzt, dass es nämlich schon auch zeitraffend, auch spannungsaufbauend erzählen, das aber letztlich im Text nicht bedient wird. Also auch an der Stelle, an der dann Peter mit dem Messer durchschneiden soll, die letzte Verbindung zum Osten, da finde ich, ist es sehr gewollt auf der Textebene, obwohl die Bildebene auch ja diese Szene gut einfängt, ne? Die Anspannung des Vaters, die Verantwortung des Jungen, aus dem Wald kommen schon die Taschenlampen. Also ich finde, das gibt schon auf der Bildebene auch ein Gefühl von Spannung, aber man hätte das, glaube ich, auf den Text tragen müssen. Und was du gerade gesagt hast, dass eben der Feind im Buch nicht so sichtbar wird oder vielleicht auch nicht so präsent ist, das würde ich auch genau dieser Textebene zuschreiben, dass die Perspektive eben so einseitig ist und dadurch alle Konflikte, die im Film ausgestaltet werden können, die ja nicht nur Konflikte zwischen Stasi und Flüchtenden sind, sondern auch Konflikte dieser Eltern untereinander, wenn es darum geht, was wollen wir für unsere Kinder? Wollen wir unsere Kinder jetzt in den Westen bringen, damit sie ein besseres Leben haben und gleichzeitig dabei aber ihr Leben riskieren? Oder wollen wir einfach jetzt hier unser Leben so weiterleben und eben bespitzelt und ja eingeschränkt sein? Ich finde, das sind alles so Fragen, die ja gerade relevant sind, auch für diese Fluchtgeschichte und die da überhaupt nicht durchkommen. Also so von der Erzählung ist es ja so ein bisschen konstruiert, dass der Junge am Anfang da im Bett sitzt und dieses Bild anschaut aus der verbotenen Westzeitung mit dem Ballon und daraus ja sozusagen dann ableitet und sich erklärt, was seine Eltern tun und immer wieder sich in Erinnerung ruft, dass er nicht darüber sprechen kann. Aber die ganzen Konflikte, die damit verbunden sind, die bleiben ja doch sehr holzschnitthaft. Ganz am Anfang, ja, diese Gegenüberstellung, Peter wusste zwar schon, dass er quasi auf der falschen Seite lebte, aber die emotionale Belastung, die damit auch einhergeht für die Eltern und die dieses Kind ja auch permanent zu spüren kriegt im Film, die wird da komplett ausgeblendet. Also es ist letztlich ein Erzählen von außen und deswegen, ja, kann ich nur wiederholen, für mich liegt es am Text und nicht an den Bildern, denn die Bilder hätten das Potenzial schon gehabt. Und soweit ich das verstanden habe, ist der Text auch zuerst entstanden und die Bilder wurden dazu gemacht und ich glaube, umgekehrt wäre es vielleicht besser gewesen.
Ja, ich finde auch an einer Seite weiter hinten, als die Familie dabei ist zu flüchten, wird das recht offenkundig. Dort sieht man, bedient sich Kuhlmann auch filmischer Mittel, wenn in einer leichten Untersicht die heranrauschende Volkspolizei dargestellt wird, also wie die Beamten gerade aus dem Polizeiwagen aussteigen. Im Hintergrund sieht man durch das Baumgehölz das Feuer, das den Heißluftballon zum Steigen bringen soll, und über den Baumwipfeln taucht der Heißluftballon schon auf. Und die Seite versprüht eine enorme Dynamik auch an dieser Stelle. Und dazu passt überhaupt nicht die Textebene, wie sie gesetzt ist auch. Also nicht nur die Textebene an sich, wie sie gestaltet ist, also welchen Klang sie hat, welchen Rhythmus, welche Poetizität, sondern ich finde auch, dass die Textebene rein typografisch auch immer Fremdkörper bleibt. Also es ist gar nicht in die Bildebene eingewoben, so dass man ja darauf gestoßen wird, dass die Textebene ein Fremdkörper bleibt. Also das hat man in anderen Bilderbüchern schon besser gesehen, eben wenn Illustrator und Texter oder Texterin das Bilderbuch gemeinsam entstehen lassen. Also hier bleibt Typografie als Fremdkörper, der einfach dazugesetzt ist. Also die Bildebene könnte auch ohne die Textebene erzählen und die Textebene ohne die Bildebene.
Ja, das stimmt. Und da würde ich sagen, wäre das vielleicht sogar als textloses Bilderbuch packender. Wir könnten das mal probieren in der Praxis, es einfach ohne Text zu versuchen.
Ja, das wäre sicherlich vor allen Dingen auch interessant, wenn man es mit dem Film kombiniert in einem didaktischen Setting. Dann ließe sich sicherlich auf die Textebene verzichten und das sogar als Schreibanlass akzentuieren. Also da wäre es wahrscheinlich sogar vorteilhaft, die Textebene wegzulassen.
Und dann könnte man auch die anderen Perspektiven nämlich noch ein bisschen deutlicher einfangen. Also auch die der Eltern könnte man ja verbalisieren. Ich denke, da wäre auf jeden Fall ein großes Potenzial, wo man sagen kann, man kann den schlechten Text auch wieder produktiv nutzen, indem man ihn einfach weglässt und daraus wieder ein kreatives Potenzial entstehen lässt.
Ja, zum Beispiel auch die Doppelseite, auf der Peter das Seil durchsägt, davon hast du ja auch schon gesprochen. Dort sehen wir recht nah Peter und ich glaube, dann ist es wahrscheinlich Günther Wetzel. Und im Hintergrund sehen wir ganz vage die Taschenlampen der Beamten. Und wenn man dort beispielsweise zwei oder drei Gedankenblasen arrangieren würde, also was denkt Peter, was denkt sein Vater, was denken die Beamten, da ließe sich sicherlich mehr rausholen als die Textebene vorzulesen. Also da macht es sicherlich Sinn, die herauszukürzen in einem didaktischen Arrangement.
Ja, haben wir also schon eine gute Idee, wie man damit umgehen kann.
Sollen wir mal zu den Bewertungen kommen von Amazon? Ja. Also insgesamt gibt es auf Amazon Stand 12. Oktober 45 Sterne Bewertung. Also das ist wirklich viel für ein Bilderbuch meines Erachtens. Also wenn dort Bewertungen im zweistelligen Bereich vorliegen, ist das schon eher selten. Vor allen Dingen, wenn das Bilderbuch nicht so häufig ausgezeichnet wurde. Also es hat einen bedeutenden Preis erhalten. Und zwar war das, jetzt muss ich einmal kurz nachschauen, war das Bilderbuch Buch des Monats Oktober 2019 der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur e.V. Das ist schon eine bedeutsame Bepreisung, aber weitere Bepreisungen konnte ich nicht finden. Und dann hat es mich doch erstaunt, dass insgesamt 45 Rezensionen vorliegen. Und diese lassen sich in zwei Lager sortieren. Einmal diejenigen, die das Bilderbuch für Schund halten, beziehungsweise für Kinder nicht geeignet, weil es historische Ereignisse verfälscht oder historische Gegebenheiten. Und diejenigen, die das Bilderbuch begrüßen, nämlich dahingehend, wie Zeitgeschichte kindgerecht und spannend erzählt werden kann. Und für das erste Lager will ich einmal stellvertretend eine Kundin oder einen Kunden anführen, der oder diejenige einen von 5 Sternen gegeben hat und das Ganze als Propagandabuch beschimpft. Ich zitiere Ausschnitt. Die Rezension ist vom 15. Februar diesen Jahres, also noch recht frisch. Gleich am Anfang ist zu lesen, dass im Westen das Fernsehen, das Essen und die Comics besser waren. Im Osten waren all diese Dinge schlecht. Ich bin Wessi, der gerne Ost-TV gesehen hat. Ich finde es beschämend, was die Firma Ravensburger, die natürlich weit weg vom Osten ist, hier auf den Markt gebracht hat. Darüber hinaus wird auch noch die Polizei an sich in ein schlechtes Licht gestellt. Die Illustrationen sind sehr schön, aber der Zeichner kann eben nichts für die Geschichte. Vielleicht noch eine zweite Rezension, bevor wir darauf näher eingehen. Vom 29. Oktober 2019, also kurz nach der Veröffentlichung, und zwar von Nap Norem. Er oder sie schreibt, ein Buch, welches schon jungen Kindern ein verklärtes Geschichtsbild vermittelt und einmal mehr zeigt, die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Während die grundsätzliche Geschichte auf einer wahren Begebenheit beruht, werden ansonsten wieder mal vielerlei Lügen über die DDR verbreitet. Das als Lehrer später wieder aus den Kindern herauszukriegen, wird nicht... Zitat Ende. Ja, was sagst du zu den beiden Rezensionen?
Ja, ich denke, dass das durchaus erwartbar ist, ne, dass gerade wenn es um, also auf der einen Seite natürlich nostalgisch aufgeladene Zusammenhänge geht, auf der anderen Seite aber natürlich auch Klischees zum Teil bedient werden, wie wir das ja vorhin an der Banane schon hatten, dass das ja polarisiert. Allerdings würde ich jetzt sagen, was an Fehlinformationen vermittelt wird, das hält sich ja doch stark in Grenzen, weil der Fokus deutlich auf dieser Familie liegt. Ne? Von daher finde ich auch, sieht man daran wieder, dass es gar nicht so viel braucht, um große Empörung hervorzurufen, wenn man nur in einem bestimmten Kontext erzählt. Ne? Also das ist ja eigentlich auch ganz interessant, dass da sehr wenig jetzt drauf Bezug genommen wird, was überhaupt Kernstory des Bilderbuchs ist, sondern dass nur dieser ganze Kontext, der ja jetzt tatsächlich auf einer Seite relativ knapp zusammengefasst ist, so einen Ausschlag dafür gibt, das direkt zu diskreditieren. Also auch die künstlerische Absicht dahinter zu diskreditieren.
Ja, also ich finde, Nap Norem hat natürlich einen Punkt, wenn er oder sie schreibt, die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Und in diesem Kontext finde ich es auch eher unnötig, dass auf der Seite, die wir schon besprochen haben, der Mann mit einer Banane aus dem Konsum herauskommt. Also das ist ein Augenzwinkern, das auch als nicht besonders lustig gelesen werden kann. Also das hätte man sich, oder Kuhlmann hätte sich das vielleicht verkneifen können. Das hätte nicht unbedingt sein müssen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder interessant an den beiden Rezensionen, dass Erwachsene glauben, wenn eine Geschichte erzählt wird, dass Kinder diese 1:1 für sich assimilieren. Also, dass sie glauben, das ist die Wahrheit. Und genau nach dem, was dort in einer Geschichte erzählt wird, auch handeln würden. Also eine völlig absurde Vorstellung davon, was Geschichten erreichen können. Also dieser typische Fehltritt, was ist die Moral der Geschichte? Aha, wenn die Geschichte eine passende Moral hat, dann geben wir diese an die Kinder und die Kinder werden dieses Verhalten adaptieren. Also das scheint in diesen beiden Rezensionen auf, meines Erachtens.
Ja, das stimmt, wobei ich mich da auch tatsächlich frage, worauf sie sich konkret beziehen, weil was sollen die Kinder hier adaptieren und welches Wissen kriegen sie tatsächlich vermittelt? Also ich finde, wenn man das jetzt aus einer kindlichen Perspektive nochmal beleuchtet und davon ausgeht, dass vielleicht doch dieses Kind irgendwie die Identifikationsfigur sein kann, auch wenn bestimmte Textelemente dagegen sprechen. Dann ist ja trotzdem noch die Frage, was ziehen die daraus für eine Botschaft und was wird für Sachwissen vermittelt? Und ja, da würde ich doch den Schaden für eher gering halten. Aber es ist genau interessant, dass man das dann so aufblähen kann letzten Endes. Und ich fand jetzt gerade so in der Presse, ich habe jetzt von der Süddeutschen Zeitung so eher eine kürzere Rezension gesehen. Da kam das zum Beispiel überhaupt nicht vor, aber die war auch eher oberflächlich, ne? Da wurde auch nochmal auf den filmischen Stil verwiesen und auf den packenden Text. Aber das war's dann auch schon. Und da gab es diese Auseinandersetzung zum Beispiel überhaupt nicht. Und das finde ich auch ganz interessant natürlich, dass dann bei Amazon, wo man ja ein anderes Klientel an Rezensentinnen, Rezensenten hat, das da nochmal einen anderen Touch bekommt.
Ja, also vielleicht noch kurz zu dem Kritikpunkt, dass hier auch ein schlechtes Bild von der Polizei vermittelt wird. Es ist ja schon eine historische Gegebenheit, dass an der Grenze geschossen wurde. Und ich finde nicht, dass man das Kindern vorenthalten sollte. Also in der Form, wie es auch im Film dargestellt wird, ist das auch recht erschütternd. Aber es ist natürlich eine historische Gegebenheit. Und wenn man darüber diskutiert, ob zum Schutz Europas an den Außengrenzen Schusswaffen eingesetzt werden sollten, dann finde ich es hilfreich, wenn man sich zunächst damit auseinandersetzt, welche innerhistorische Geschichte wir haben. Man darüber reflektieren kann, ob so etwas, ja, also das ist eigentlich überhaupt nicht diskutabel, ist außerhalb des Diskurses angesiedelt, solch ein Vorschlag meines Erachtens.
Ja, genau, passt aber irgendwie ja auch interessanterweise in diese gesamte Polizeidebatte, die ja heutzutage mit komplett anderem Fokus auch nochmal geführt wird, ne? Wo du aber ja diese beiden Lager hast und von daher kommt mir das fast so vor, als wäre diese Kritik eigentlich aus einem anderen Kontext übernommen und jetzt nochmal auf das Bilderbuch projiziert worden. Bei der Darstellung im Film habe ich diese Kritik jetzt auch gar nicht gefunden. Ich weiß nicht, ich habe mich nicht so umfassend mit den Kritiken des Films jetzt nochmal auseinandergesetzt, aber da habe ich eher das Gefühl, dass der Film, also bei dem, was ich jetzt gelesen habe, eher gefeiert wurde. Ich meine, da hat man natürlich auch nicht dieses sehr komprimierte Darstellen von Klischees. Vielleicht hat der Film es auch besser vermieden, weil er einfach mehr Raum hat und dann einen anderen Schwerpunkt gesetzt hat. Aber da wurde ja Polizei auch sehr drastisch dargestellt und da habe ich diese Kritik zum Beispiel nicht gefunden. Von daher ist auch wieder ein bisschen die Frage, gelten beim Bilderbuch nochmal andere Bewertungsmaßstäbe? Also setzt man da immer nochmal bei eigenen Vorstellungen von, was dürfen Kinder vermittelt bekommen und was nicht an? Oder wo wird beim Bilderbuch nochmal ein anderer Maßstab insgesamt angesetzt?
Ja, beim Film sind die Rezensionen auch gespalten. Also du hast recht, es gibt Rezensionen, die den Film feiern. Es gibt aber auch solche, die diesen als stereotypes Werk abtun.
Okay, also eher auch in der gleichen Extremität?
Ja, also die Süddeutsche Zeitung, dort schrieb Caroline Meter-Beisel, dass sich über dem Film ein, Zitat, soßiger Musikteppich wie im schönsten Privatfernseh-Event-Zweiteiler lege und es von allem ein bisschen zu viel gäbe. Zu viel Musik, zu viel Pathos, zu viel Drama. Also das finde ich schon ziemlich niederschmetternd, wenn ich da an den RTL oder ZDF-Zweiteiler, also wenn da Vergleiche hergestellt werden. Also das, denke ich, ist nicht berechtigt.
Ja, das stimmt, genau. Aber was ich meinte, ist, dass nicht so sehr drauf gesetzt wird, was über die DDR vermittelt wird, ne? Also was jetzt in diesem Buch so zum Diskurs führt, dass das in den Filmrezensionen mir nicht so aufgefallen ist. Also natürlich hat man immer auch dieses Doppelte, es gibt quasi welche, die den Film gut oder schlecht finden, aber ich finde, es ist nicht so stark aufgehängt auf dieser DDR-Inszenierung. Ne? Also das ist mir da nicht so aufgefallen, sondern eher dann eben nochmal an der Inszenierung als Film, wie auch immer man die jetzt einstuft, aber eben nicht so sehr an diesem, es wird eine falsche Botschaft über die DDR vermittelt.
Nee, da hast du auch absolut recht. Das ist aber, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also beim Medium Film beziehungsweise bei den Rezensionen zum Film von Bulli Herbig hat man eher den Eindruck, das Ganze wird als spannende Geschichte gelesen. Und beim Medium Bilderbuch scheint zumindest in den Amazon-Rezensionen eher der Anspruch durch, naja, es handelt sich ja um historische Gegebenheiten, die im richtigen, was auch immer das richtige Licht sei, an die Kinder herangetragen werden solle, weil ja eben das im Bilderbuch oder allgemein im Kinderbuch Vermittelte sofort in die Köpfe der Kinder einsickere. Also das ist mein Eindruck.
Genau, und das ist eben das Spannende eigentlich, die spannende Frage, die man jetzt in diesem Medienverbund, finde ich, total gut stellen kann, weil eben ganz unterschiedliche Adressierungen vorliegen. Wird bei der ein und derselben Geschichte für Kinder in einem Medienbilderbuch anders nochmal ein Kriterium von Echtheit und Sachgemäßheit und so weiter angesetzt, als es im Spielfilm, der eher Erwachsene adressiert, angesetzt wird.
Ja, vielleicht noch zum Abschluss eine positive Rezension, in der das auch noch einmal aufgegriffen wird. NY Lover heißt der Rezensent. Er gibt 4 von 5 Sternen und schreibt, Zitat, im vorderen Bilderbuchteil bleibt es allerdings etwas unklar, warum der kleine Peter mit seiner Familie eigentlich hinter der Mauer eingesperrt ist. Vielleicht hätte man dort die DDR schon kindgerecht, aber noch etwas genauer erklären können. So bin ich auch zwiegespalten, ob das Buch wirklich für Kinder ab 6 Jahren zu empfehlen ist. Der hintere Teil mit den Erläuterungen ist etwas schwieriger, während der Bilderbuchteil, wie gesagt, etwas düster ist, mit Soldaten, Polizei, Geheimdienst etc. So ist mit dem Ballon in die Freiheit kein leichter Lesespaß und wohl doch eher für ältere Kinder geeignet. Zitat Ende.
Dem widerspricht natürlich so diese kindliche Identifikationsfigur. Also da kann man wahrscheinlich auch wieder drüber diskutieren, was da jetzt der richtige Adressaten, Adressatinnenkreis so ist. Aber grundsätzlich würde ich denken, dass das Bilderbuch durchaus schon für Jüngere geeignet ist, wenn man es eben entsprechend kontextualisiert. Da es ja jetzt auch im Vergleich zu Fluchtgeschichten, die jetzt über die aktuellen Fluchtbewegungen im Bilderbuch verarbeitet werden, doch nicht so sehr abweicht oder besonders dramatisch, also nicht sehr viel dramatischer ist als andere Fluchtgeschichten aus der Fluchtbewegung von 2015. Also da gibt es auf jeden Fall radikalere Darstellungen auch schon für eine jüngere Zielgruppe.
Ja, also ich finde, da hast du auch einen wichtigen Punkt, der mir bei der Rezeption des Bilderbuchs schon in den Kopf geschossen ist, dass ich gedacht habe, Mensch, es gibt jetzt so viele Fluchtgeschichten im Medium Bilderbuch und so wenige Fluchtgeschichten über die innerdeutsche Flucht, dass ich es auf jeden Fall für ratsam halte, dieses Bilderbuch, wenn das Thema Flucht behandelt wird, im Unterricht mit einzubeziehen, eben um nicht Flucht nur etwas Fremdes darzustellen, was mit der eigenen Identität auch zu tun hat, aber eben nicht in der Nähe, wie man das beispielsweise für die innerdeutsche Teilung bzw. Wiedervereinigung reflektieren kann, beziehungsweise eben auch Flucht als eben nicht so etwas Fremdes zu erkennen, wahrzunehmen, weil eben auch Flucht innerhalb von Deutschland völlig normal war, noch vor über 30 Jahren.
Ja, das ist doch auf jeden Fall ein super Abschlussplädoyer, würde ich sagen, dass wir zwar jetzt hier eine sehr spezifische Geschichte von 2 Familien haben, die auch schon ein paar Jahrzehnte zurückliegt, die aber in dem Kontext Fluchtbewegung nochmal ganz bereichernd ist, um zu relativieren, wer von wo wohin fliehen darf oder nicht und wer wo warum zu Hause ist und vielleicht auch nicht. Ja, das ist doch ein guter Abschluss, oder?
Das ist ein guter Abschluss. Jetzt können wir vielleicht einmal den Blick nach vorne richten. Was haben wir uns für die November-Ausgabe vorgenommen? Das passt ja auch ein wenig oder schließt recht gut an dieses Bilderbuch an, meines Erachtens.
Das finde ich auch. Das ist ja von dir nochmal ein ganz guter Tipp gewesen, um auch so an dieses Historische anzuschließen, würde ich sagen. Oder war das deine Hintergrundidee?
Ja, das war einmal die Idee, also dass dort auch wieder zeitgeschichtlich erzählt wird oder historische Gegebenheiten fiktionalisiert werden. Es handelt sich um Heimat von Nora Krug. Das ist schon, ich glaube, im letzten Jahr erschienen. Auf jeden Fall war es auf der Auswahlliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis und ist jetzt in einer neuen Paperback-Ausgabe bei Penguin erschienen. Und das haben wir zum Anlass genommen. Dann freue ich mich auf den kommenden Monat und ich würde sagen, für den Oktober sind wir jetzt raus. Ich verabschiede mich und vielen Dank, Elisabeth, für das schöne Gespräch.
Danke, Marc. Bis nächsten Monat. Tschüss.
Bis nächsten Monat. Tschüss.